Ihr Lieben, unter uns Christen weltweit betrachtet gibt es unterschiedlichste Ansichten, wie mit der Bibel umzugehen ist. Für manch einen ist die Bibel durchaus ein ernstzunehmendes Buch, aber die Aussagen dieses Buches haben eher den Charakter von hilfreich oder richtungsweisend. Andere Christen hingegen stellen sich hin und sagen, die Bibel ist das Reden Gottes an uns Menschen, wie auch immer sie das dann in der Praxis leben. Und ich möchte sozusagen meiner eigentlichen Predigt vorausschicken, dass ich den Hauskreisen einfach mal die Frage überreichen möchte, ob ihr in den Hauskreisen vielleicht mal 2, 3 Abende darüber sprechen könnt. Welche Haltung haben wir zur Schrift? Ist das eher dieses Lager richtungsweisend, gute Gedanken, die wir dann weiterentwickeln, um zu dem zu kommen, wie wir leben, oder ob die Schrift eine Autorität hat? Dass ihr darüber redet und zwar die Frage euch stellt, mit welcher Zielsetzung hat Gott die Bibel eigentlich geschrieben? Ist da einfach so ein geschichtliches Buch entstanden und wir nehmen es zur Kenntnis, oder hat der Verfasser, der himmlische Verfasser dieser Bibel, diesem Buch auch eine Mission mitgegeben? Und wie heißt diese Mission? Und wie wirkt sich diese Mission konkret, real, ehrlich in unserem Leben auch aus? Nicht in irgendwelchen Bekenntnissen, die man auf Webseiten packt, sondern wie sieht es tatsächlich aus? Verstehe ich die Mission des Wortes und versuche ich in meiner Bibellese und in dem Nachdenken über das Gelesene auch entsprechend zu leben? Sind wir tatsächlich, wie Jakobus es formuliert, Täter des Wortes? Und in dieser Formulierung Täter des Wortes stecken 2 Dinge drin, nämlich erstens Täter, also Handelnde, Umsetzende, Praktizierende, und zweitens Täter des Wortes. Also nicht unsere eigenen Gedanken, wie Gott wohl diese Erde führt, wie Gott wohl Gott meinen könnte, sondern wie er sich geoffenbart hat. Und in den Hauskreisen sollten beide Aspekte zum Tragen kommen. Einerseits unser persönliches Empfinden. Wie ist unser Umgang? Welche Schwierigkeiten haben wir vielleicht auch, der Schrift 100% Autorität zuzuordnen? Wie ist unser aktuelles Denken, dass wir uns da voreinander, verzeiht die Metapher, nackig machen und einfach mal sagen, wie sieht es denn aus? Damit wir füreinander beten können und vielleicht auch zielgerichtet forschen können, was die Schrift für eine Hilfe bietet. Denn wir müssen, denke ich, vor allem immer wieder regelmäßig neu belehrt werden darüber, was Gott selbst über sein Wort gesagt hat. Ich habe vorhin das ja so relativ schwammig in den Raum gestellt, ob Gott dem Wort Gottes eine Mission gegeben hat. Das ist meine feste Überzeugung, dass er diesem Wort eine Mission gegeben hat. Und viele von euch kennen 2. Timotheus 3, 16, 17, wo diese Mission unter anderem beschrieben ist. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht immer nur so ein seichtes Denken darüber haben, ja, Gott hat uns die Schrift gegeben zur Überführung, zur Zurechtweisung und so weiter, sondern dass wir das auch mal sacken lassen und überlegen, okay, sieht es denn tatsächlich aus? Du liest ein Wort und wie gehst du dann damit um? Ich werde heute ein Beispiel bringen. Ich bin noch bei den Vorbemerkungen. Lasst uns von der Schrift her anfangen zu überlegen, was hat er sich eigentlich gedacht? Für die Fortgeschrittenen unter euch, das ist ein großes universitäres Fach, was ihr dann anfangen würdet im Hauskreis. Das heißt biblische Hermeneutik. Biblische Hermeneutik, es gibt auch andere Hermeneutiken. Wie geht man an die Werke von Cicero und Co. heran? Wie geht man an juristische Texte heran? Und bei uns geht es ja nicht um das Lesen des Grundgesetzes und des Strafgesetzbuches. Bei uns geht es ja um die Bibel. Deswegen biblische Hermeneutik. Und das könnte man so übersetzen. Was hat Gott beabsichtigt, wie wir mit seinem Wort, das geschrieben wurde in Zeit und Raum, heute umgehen sollen? Warum sage ich das? Die evangelikale Christenheit, ich rede nicht von Katholizismus, ich rede nicht von Buddhismus, ich rede von unserem größeren Stall, den Evangelikalen. Die evangelikale Christenheit ist, um es freundlich zu formulieren, seit Jahrzehnten am Abstürzen in dieser Frage. Tatsächlich sind meiner Meinung nach schon vor Jahrzehnten etliche evangelikale Flugzeuge am Flughafen Hermeneutik gestartet und abgestürzt. Du warst noch Buchhändler, Harald, als die ganzen Bücher sich gegenseitig überholten, was ist bibeltreu? Ja, das war so die große Szene, wo dann CTL, also Krishona Tabor Liebenzell, sich gebettelt haben mit der Freien Theologischen Akademie, heute FTH in Gießen. Und die große Frage, was ist bibeltreu? Alle wollen wir bibeltreu sein, aber ja, was ist denn bibeltreu? Die Diskussion ist Jahrzehnte her und sie wird heute nicht mehr geführt. Aber bitte nicht, weil sie im Sinne Gottes geklärt wäre, sondern weil heute eigentlich die Leute machen, was sie wollen. Und wir können schimpfen über die Predigten in der Landeskirche, wenn ihr das meint, müssen, machen zu müssen. Weil man da locker eine Predigt hören kann, da kommt das Wort Jesus, Bibel und Gott nicht drin vor. Dave erzählt ja auch manchmal aus seinem Chor, ja, was da für Unkenntnisse sind über das, was die Leute dort singen. Aber ich habe einfach Angst, dass wir denken, wir wären bibeltreu und uns nicht damit beschäftigen. Irgendwann merken, wir sind auch nicht mehr wirklich verwurzelt im Reden Gottes. Und deswegen die herzliche Bitte an die Hauskreise, nähert euch dem Thema auf irgendeine Art und Weise. Ich habe 3 Bücher mitgebracht und die sind ein bisschen oldschool, weil ich schon ein bisschen oldschool bin. Aber Bücher, die mir tatsächlich geholfen haben, ist von Gerhard Meyer. Allein die optische Aufmachung zeigt, dass das ein bisschen alte Zeiten, als es noch die Theologische Verlagsgemeinschaft gab. Aber Gerhard Meyer, Biblische Hermeneutik, ein schönes Buch. Aber das ist nicht für den allgemeinen Christen. Also das ist schon wissenschaftlicher Stuff. Aber noch gut verständlich. Kann ich empfehlen, leihe ich gerne aus. Biblical Hermeneutics oder nur Hermeneutics, Principles and Processes of Biblical Interpretation von Werkler. Auch ein sehr gutes Buch, aber noch deutlich akademischer. Und ja, der Titel ist ein bisschen irreführend oder könnte irreführend sein, Grundlagen der Schriftauslegung. Das ist nichts anderes als das Wort Hermeneutik in besser. Von MacArthur und Co., also MacArthur, glaube ich, nur das Einleiten. Nee, ist von Sack, genau, von Roy Sack, das Ganze. Auch das kann ich empfehlen. Ihr müsst nicht diese Bücher nehmen, aber da gibt es Material. Also wer sagt, ich will mal ein bisschen mich beschäftigen, schnappt euch das, ihr müsst nicht von vorne bis hinten lesen, aber allein wenn ihr durch die Inhaltsverzeichnisse durchgeht, merkt ihr, mit der Frage habe ich mich noch nie beschäftigt, worum geht es denn da? Biblische Hermeneutik ist ein Hochschulfach, das ist komplex. Ihr müsst nicht alles verstehen, aber es wäre cool, wenn wir Brüder, die wir für die Lehre in der Gemeinde Verantwortung tragen, wenn wir Brüder, die wir für die Lehre in der Gemeinde Verantwortung tragen und die Brüder, die für die Lehre in der Gemeinde Verantwortung tragen, das war jetzt ein Wortspiel, vielleicht kompliziert, aber wenn wir darüber nachdenken, was ist die Grundlage? Denn sobald wir anfangen, die Grundlage zu verlieren, haben wir als Gemeinde kein Fundament mehr. Wenn die Bibel nicht mehr Maßstab ist und nicht mehr soll gelten, dann haben wir unsere Geschmacksvielfalt im Raum. Und dann ist das, was wir heute Morgen zu Recht nochmal angesprochen haben, das Thema Lebensschutz, Pro-Life oder wie auch immer wir es nennen möchten, nur noch dem Gefühl hingegeben. So viel zu der Werbung. Wir in der christlichen Gemeinde Marlow wollen eine bibeltreue Gemeinde sein, was auch immer dieser Begriff genau meint. Ich habe früher meinen Verein gegründet, der hieß Verein Bibeltreuer Christen. Wir haben uns ganz schön gezofft, wir haben uns richtig Stress gemacht gegenseitig. Seitdem habe ich so ein bisschen das Problem, mich als bibeltreu zu bezeichnen, weil ich sage, hey, alles, was wir gemacht haben, war das Gegenteil von bibeltreu. Aber trotzdem, diese Zielsetzung, wir wollen bibeltreu sein, ist gut. Und wir wollen in Marlow unsere Rechtgläubigkeit, ja unsere Frömmigkeit, oder vielleicht formulieren wir es auch anders, unsere Gottesfurcht, dadurch ausdrücken, dass wir dieses Wort, was vor mehreren Jahrtausenden geschrieben wurde und in 39 alttestamentlichen Büchern und in 27 neutestamentlichen Büchern niedergeschrieben ist, dass wir es unverändert gelten lassen. Das, was den damaligen Empfängern mitgeteilt wurde, gilt heute genauso. Und ich möchte es ganz simpel formulieren. Als vor 2000 Jahren Jesus in die verschiedensten theologischen Diskussionen hier reingezogen wurde, manchmal mit bösartiger Absicht, manchmal einfach mit lernender Absicht, ganz oft hat Jesus eine Rückfrage gestellt. Er wurde gefragt, Lehrer, wie geht's mit der und der Sache? Und er hat eine Rückfrage gestellt und die hieß, was sagt die Schrift? Und da hat derjenige aus der Schrift geantwortet und dann war die Antwort, recht so, tue dies und du wirst ewiges Leben haben. Und ich wünsche mir sehr, dass wir als Marlow uns immer wieder daran festhalten, wenn eine Frage aufkommt im Gemeindeleben, im Eheleben, wenn wir unseren Geschwistern beistehen, sehr sorgerlich, dass wir immer wieder die Frage stellen, was sagt die Schrift? Und das, was die Schrift sagt, das soll dann bitte gelten. Und ja, als Exeget weiß ich, dass nicht immer die Antworten, als Schriftausleger, weiß ich, dass die Antworten nicht immer einfach sind, dass da viel Mühen bei ist. oder um Luther zu zitieren. Ich weiß nicht, ob der das gesagt hat, aber man schiebt Luther gerne alles ins Zitatebuch. Ja, dass eine gute Schriftauslegung 10% Inspiration und 90% Transpiration ist. Also Anstrengung. Es ist nicht immer einfach, die Frage zu beantworten, was sagt die Schrift. Aber bloß weil etwas... Wie bitte? Wunderbar. Und Haferkamp hat vielleicht den Luther zitiert. However, so ist es mit Zitaten. Wenn du nicht mehr weiter weißt, war es Luther. Genau. Ich werde nachher Mark Twain zitieren, der hat es tatsächlich gesagt. Soweit bin ich in die Primärquellen gegangen. Lasst uns im Vertrauen darauf, dass Gott ein unfehlbares Wort geschrieben hat. Dieses Wort ernst nehmen und dann durch seinen Geist untadelig in der Gnade Gottes wandeln. Manch ein Kritiker nennt so eine Haltung biblizistisch. Schon mal gehört? Biblizismus? Okay. Dieses Wort habe ich das erste Mal kennengelernt und es war definitiv nicht wertschätzend gemeint. Ich musste als Co-Ältester einen Bruder in der Gemeinde verwarnen. Ja, ich musste ihm verbieten, bestimmte Lehren weiter zu verbreiten, mit denen er so durch die Gemeinde waberte. Weil diese Lehren eindeutig der Lehren der Schrift widersprachen. Und dann war der Vorwurf, ja, ihr mit eurer biblizistischen, wissenschaftsfeindlichen Haltung. Nun gut, unser Herr Jesus ist über diese Erde gewandelt und hat viel Güte und viel Gnade verteilt, massenweise. Wo er war, hat er Güte und Gnade ausgehändigt. Und dann wird ihm vorgeworfen, dass er das nur als Handlanger des Teufels tut. Er tut Gutes und kriegt einen so bösartigen Vorwurf, dass er das als Handlanger des Teufels tut. Und wenn meinem Herrn so etwas passiert, dann kann ich durchaus damit leben, dass man mich mit dem Schimpfwort Biblizist bezeichnet. Denn wir als Knechte können nicht erwarten, besser als unser Herr behandelt zu werden. Scheut euch nicht davor, als Biblizist beschimpft zu werden. Unser Herr wurde für sein rechtes Handeln auch regelmäßig beschimpft. Historisch gesehen ist das Wort Biblizist oder Biblizismus aber positiv, absolut positiv. Lasst uns daher gerne Anlass geben, mit diesem Schimpfwort geschmückt zu werden. Mit diesem Schimpfwort geschmückt zu werden, denn wir schämen uns der Bibel, die das ganze Evangelium an uns kommuniziert, nicht. Wir schämen uns des Evangeliums, das durch die Bibel kommuniziert wird, nicht. Deswegen lade ich jeden von euch ein, sich mehr und mehr von der realen Gültigkeit des Wortes Gottes überführen zu lassen und sich 100% darunter zu stellen. Ein alter Lehrer von mir hat gesagt, ich stehe nicht auf der Bibel, ich stehe unter der Bibel. Recht hat er. Ich habe euch vor einigen Monaten ein kleines DIN A5-Heftchen verteilt. Grundfarbe weiß. Ein bisschen Muster vorne drauf, Schriftfarbe rot, die Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Schrift. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber kramt doch mal bei euch beim Altpapier, bald ist Winter, dann wird der Ofen vielleicht benutzt, aber schaut noch mal rein. Diese Mission habe ich schon mal vor einem halben Jahr bekannt gegeben. Wir müssen wissen, was wir an der Schrift haben. Wenn wir diese Grundlage nicht haben, geht uns sehr viel verloren. Ende der Vorrede jetzt. Auch wir als Biblizisten kommen aber tatsächlich in Schwierigkeiten. Ich komme in Schwierigkeiten, wenn ich die Schrift lese und wenn ich sage, ich will mich unter sie stellen. Mitunter stolpern wir nämlich über Bibelstellen, die rein sprachlich, die rein grammatikalisch überhaupt nicht schwer zu verstehen sind, aber die uns gerade deswegen die größten Schwierigkeiten bereiten. Wie der alte Schriftsteller von Huckleberry Finn und anderen Büchern Mark Twain einmal sagte, Probleme bereiten mir nicht die Bibelstellen, die ich nicht verstehe, sondern die Bibelstellen, die ich verstehe. Und ich möchte mit euch heute anfangen, über eine solche Bibelstelle nachzudenken. Wir werden, obwohl es nur ein Bibelvers ist, und dieser Bibelvers im Griechischen nur aus zwei Wörtern besteht, werden wir heute damit nicht enden, sondern werden in zwei Wochen fortsetzen und ich ahne dann auch im November, wenn ich wieder dran bin, ich habe ja einen Predigt pro Monat, werden wir im November fortsetzen. Wie gesagt, ein Vers in der Schrift, zwei griechische Worte und einfach mal, um euch ein bisschen mit reinzunehmen, der griechische Vers heißt Chairete Pantote. Hat jemand eine Idee, was das auf Deutsch heißen könnte? Hat vielleicht sogar eine Idee, wo steht? Alle Zeit ist richtig mit dem Danken fast. Freut euch alle Zeit. Genau, und ich zitiere in diesem Fall 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Ihr könnt es aufschlagen, aber das ist der Vers, über den wir heute reden. Freut euch alle Zeit. Erste Thessalonicher 5, vielleicht mal so zur Einordnung, weil wir immer auf den Kontext achten müssen. Naja, der Kontext bei 1. Thessalonicher 5 ist ein bisschen schwierig, weil es eigentlich eine Liste von vielen Ermunterungen und Ermahnungen sind. Da stehen ganz viele Dinge, die wir tun sollen. Und von Vers 16 an bis Vers 22 runter sind das Ermahnungen, die eher was mit unserem inneren Leben als Gläubige zu tun haben, mehr mit unserer Beziehung mit Gott. Und am Anfang dieses Abschnittes, wenn die Einteilung von mir richtig ist, aber auf jeden Fall steht da dieser Vers, freut euch alle Zeit. Ist das eine schwierige Bibelstelle? Nun, ich glaube, niemand hat ein Problem, diese zwei oder im Deutschen drei Wörter zu verstehen, oder? Wir brauchen kein Wörterbuch konsultieren, um nachzuschlagen. Was könnte freuen heißen? Noch nie gehört. Freuen. Heute Morgen in der ersten Stunde hatten wir das Wort Urform. Okay, was ist eine Urform? Aber was freuen ist, ich glaube, ich könnte ja meinen Timion, also eigentlich ist es ja deiner, aber ich liebe den Kerl so, ich könnte den Timion rufen und sagen, weißt du, was freuen ist? Nee, natürlich weiß er das. Auch die Grammatik ist leider ziemlich eindeutig. Hä? Da wird kein Konjunktiv 2 verwendet. Ihr freutet euch, oder heute würde man sagen, ihr würdet euch freuen, wenn... Es ist kein Optativ, oh, würdet ihr euch doch alle Zeit freuen. Es ist kein Ratschlag, ich würde vorschlagen, ich würde empfehlen, dass ihr euch mal freut. Sondern es ist klar ein Imperativ, ein Befehl, eine Handlungsaufforderung. Was ist zu tun? Freut euch. Das Problem ist offensichtlich. Die Schrift, ich sag mal, wer dahinter steckt, Gott befiehlt uns Freude. Nur aus unserer Natur heraus antworten wir, aber ich freue mich gerade nicht. Hast du mitgekriegt, was gerade in meinem Leben abgeht? Kennst du meine Schmerzen? Kennst du mein Schicksal? Nehmen wir André. Ja? Wie kann da der Befehl kommen, freue dich? Wie kann mir jemand etwas befehlen, was ich nicht empfinde? Oder etwas abgehobener als Wissenschaftsfrage, kann man Gefühle befehlen? Geht das? Die Frage ist eigentlich lächerlich, denn offensichtlich tut es Gott. Also kann man Freude befehlen? Ja, kann man. Gott tut es. Aber wir merken, dass wir in einen Widerspruch kommen. Das, was Gott möchte, ist klar. Bloß unser natürlicher Mensch sagt, nö, möchte ich nicht. Und da stehen wir dann in der gleichen Gefahr, bibelkritisch unterwegs zu sein, indem wir sagen, ja, damit meint Gott was anderes. Der sagt zwar in der Kurzform, freut euch alle Zeit, aber mit alle Zeit meint er nicht alle Zeit. Sondern nur da, wo es dir gut geht. Und in diesen Momenten freut dich doch bitte intensiv. Aber das steht nicht da. Da steht, freut euch alle Zeit. Wann? Alle Zeit. Jederzeit. Wie oft? Immer. Stets. Wie können wir so denn leben? Ist auch ein Buchtitel, glaube ich. Hm? Wie kann man denn so leben? Ganz altes Buch. Wie können wir so leben, dass wir uns immer freuen? Wie können wir in ungetrübter Freude leben? Wie können wir alle Umstände, alle Ereignisse, die in unserem Leben eintreten, derart überwinden, dass nichts unsere Freude trübt? Und darum soll es in meiner Studie gehen. Und ich hoffe, dass es euch mitnimmt. Denn am Ende, als Biblizist, willst du unter dem Wort Gottes stehen, das dir befiehlt, freu dich alle Zeit, Carsten. Freu dich alle Zeit, Lissy. Freu dich alle Zeit, Gabi. Und jeder von euch hat seine, ich hätte da aber noch was auf meiner Leidenskarte stehen. Sehr gutes Beispiel. Und unser Liederbuch ist voll von solchen Liedern. Und wenn dann irgendeiner die Nummer 1, 2, 3 ansagt, ich weiß nicht, ist jetzt einfach eine Zahl, und wir sollen das singen und innerlich merken wir, ey, momentan ist mir überhaupt nicht Freude die Fülle. Dann stehen wir genau in diesem Widerspruch. Und da will ich schauen, dass wir mit der Schrift zusammen vielleicht einen Punkt weiterkommen, dass wir merken, die Brüder und die Schwestern, die diese Texte geschrieben haben, Bonhoeffer hat ja Ähnliches gemacht, ja, die haben vielleicht mehr verstanden von Gottes Güte als wir. Und die haben da nicht geheuchelt, wenn sie sowas schreiben. Und auch du heuchelst nicht, wenn du mit Tränen im Auge singst, ich freue mich an dir, Gott. Da möchte ich hin. Aber am liebsten würde ich mich hinsetzen, weil ich genauso Hörer meiner eigenen Predigt bin, lernender Hörer meiner eigenen Predigt. Aber ihr seht mich besser, wenn ich stehe. Ja, von daher lasst uns einfach an diesem Widerspruch, den wir alle haben, arbeiten. Und heute möchte ich eigentlich nur noch das Kapitel schlagen, nämlich die sogenannte Analogie des Glaubens. Das ist so ein Exegese-Grundsatz, also ein Grundsatz der Schriftauslegung. Ich habe einen tollen Bibelvers gefunden und wenn ich den auslegen will, schaue ich mal, ob der Autor an einer anderen Stelle Ähnliches gesagt hat, ob andere Autoren Ähnliches gesagt haben, weil die Bibel ja nicht einfach nur 66 völlig individuelle Schriften sind, sondern es einen gemeinsamen göttlichen Autoren gibt, der nicht lügt und sich nicht widerspricht. Und deswegen spricht man von der Analogie des Glaubens. Das, was in 1. Thessalonicher 5, 16 steht, kommt das noch an anderen Stellen vor und geben mir diese anderen Stellen vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick in das Thema. Und tatsächlich ist von Freude sowohl im Alten als auch im Neuen Testament die Rede. Es gibt reichliche oder zahlreiche Stellen in der Schrift, an denen ähnliche Befehle gegeben werden. Ich glaube, ein weiterer Klassiker ist Philipper 4, Vers 4. Hat den jemand vielleicht mal auswendig lernen dürfen? Wojtek, du kennst? Sehr gut zitiert, wunderbar. Bibelverse auslegen ist Gold wert. Ja, wenn du auf dem Zahnarztstuhl besitzt, kannst du die ganzen zitieren und dich ablenken. Wenn du in Schwierigkeiten bist, erinnerst du dich daran, selbst wenn deine Augen voller Tränen nicht mehr die Schrift lesen können. Bibelverse auswendig lernen ist gut. Und diesen Vers haben wir vielleicht so oft gehört, dass uns eins vielleicht ein bisschen entgleitet. Ist euch aufgefallen, dass sich der Paulus in dem Fall wiederholt? Denn er sagt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und da könnte ein Punkt kommen und die Botschaft wäre gegeben. Aber es ist so, als wenn er sagt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und er schon sieht, wie in dem Publikum die Arme sich heben und sagen, ja, aber. Und dann der Zuhörer vielleicht in der Gefahr steht, diesen Befehl, freut euch alle Zeit zu reduzieren, freut euch, es sei denn, dass dies und dies in deinem Leben passiert, dann ist das ja verständlich, dass du dich nicht freust. Nein, er wiederholt, um diesem menschlichen Einwand zu begegnen, und sagt, noch einmal will ich sagen, freut euch. Also, ich glaube, dass hier diese Wiederholung auch mit unserem menschlichen Problem umgeht, dass wir eigentlich sagen, ja, das ist schon richtig, sich in Jesus zu freuen, aber wir immer so ein Komma haben und ein Aber dahinter schieben. Und ich habe mal in einem Rhetorikkurs gelernt, ein nachgelagertes Aber durchstreicht das Vorhergesagte. Ja, ich will mich an dem Herrn freuen, aber. Und dann kommt etwas, was eigentlich durchstreicht, dass ich mich jetzt gerade nicht freuen möchte. Und Paulus sagt, freut euch alle Zeit im Herrn, ich will abermals sagen, freut euch. 1. Petrus 4, Vers 13. Petrus, dieser Typ, den wir doch mit einem gewissen Charakter vor Augen haben, er sagt, freut euch vielmehr darüber, dass ihr so Anteil an den Leiden des Messias habt. Freut euch darüber, dass ihr Anteil an den Leiden des Messias habt. Ich springe immer in die Bibelübersetzung, weil ich manchmal aus längeren Sätzen was rausgreifen muss, weil ich nicht immer alles lesen möchte. Aber hier kommt Petrus und sagt, Leiden geschieht im Leben des Christen. Und was empfiehlt er? Freut euch. Das heißt, Petrus sagt ausdrücklich, ich habe das mit dem Leiden schon verstanden. Ich weiß, dass Leiden im Leben vorkommt. Aber freut euch, dass ihr an den Leiden des Christus Anteil habt. Wo jeder natürliche Mensch sagt, nee, ich freue mich nicht, wenn ich die gleichen Leiden habe wie ein anderer. Ich freue mich nicht, dass der andere leidet. Ich will auch die Leiden nicht haben. Und er merkt, oh, da kommt irgendwas anderes hinzu, was der natürliche Mensch nicht so richtig greifen kann. 2. Korinther 6, Vers 10. Da führt Paulus mehrere Dinge auf, mit denen wir uns in der Welt als Diener Gottes erweisen oder empfehlen. So ein bisschen paulinisches Deutsch, was er da verwendet. Ja, wir empfehlen uns als Diener Gottes und dann kommt eine Auflistung von Dingen. Also, woran kann die Welt erkennen, dass wir Diener Gottes sind. Gerne lest ihr die Liste mal in Ruhe durch, 2. Korinther 6. Und ich greife jetzt den Vers 10 heraus. Zusammengefasst, wir erweisen uns als Diener Gottes, wenn wir zwar Traurige sind, die sich doch alle Zeit freuen. Ich entschuldige mich für das komplizierte Deutsch nicht. Ja, das ist so. Aber er sagt, wir sind zwar Traurige, die sich aber doch alle Zeit freuen. Auch hier haben wir wieder die reale Existenz von Schwierigkeiten, von Traurigkeit, aber die christliche Reaktion der Freude. Wir sagen, wie geht das? Vielleicht sind wir traurig, weil wir uns gemäß Römer 12,15 verhalten, wo es heißt, freut euch mit denen, die sich freuen. Wir haben uns mit dir gefreut, über das, was du gefunden hast. Der Vers geht weiter, weint mit denen, die weinen. Als Christ erlebst du die Emotionen um dich herum mit. Du siehst, wie es den Einzelnen geht, hoffentlich. Heute sagt man Empathie. Wir sehen die Emotionen, die Menschen um uns herum erleiden, ertragen oder genießen. Und wenn die Menschen um dich herum glücklich sind, dann freu dich mit ihnen. Und wenn die Menschen um dich herum traurig sind, dann teile ihre Kummer auf einfühlsame, auf mitfühlende Weise. Das ist einfach eine äußerliche Identifikation mit den normalen menschlichen Gefühlen und wir sollen sie teilen. Wir sollen jetzt nicht zum Trauernden sagen, ha, alles lustig, alles toll. Nein, wir nehmen Trauer, wir nehmen Traurigkeit genauso ernst wie Freude. Aber auch wenn wir weinen, sind wir nicht von der Verantwortung entbunden, uns zu freuen. Man kann also, das lehrt die Schrift, beides sein. Traurig sein und sich doch alle Zeit freuen. Man kann beides, traurig sein und sich doch alle Zeit freuen. Und ich werde das in den nächsten zwei Terminen ausführlicher behandeln. Wir werden miteinander 10 Gründe für das Freuen miteinander betrachten und wir werden 10 Hindernisse für dieses übernatürliche Freuen miteinander behandeln. Von daher, momentan geht es mir nur darum, dass wir verstehen, Houston, wir haben ein Problem. Ich hoffe, ihr kennt dieses Zitat aus Apollo 13. Also diese Situation, die Schrift will was von mir und eigentlich bin ich innerlich ganz anders gestrickt. Aber so geht es uns beim Lesen der Schrift immer wieder. Wie viele Aufforderungen gibt es in der Schrift, wo mein natürlicher Mensch genau das Gegenteil möchte? Und da habt ihr hoffentlich schon die Übung. Erstmal demütigen vor Gott und sagen, Herr, es tut mir so leid, dass ich so anders bin, als du mich haben möchtest. Es tut mir leid, dass ich dem Charakter deines Sohnes nicht entspreche. Aber bitte schenk, dass durch deinen Heiligen Geist, den du mir bei meiner Wiedergeburt geschenkt hast, verändert werde, damit ich immer mehr diesem idealen Bild, deinem Sohn, ähnlicher werde. Das muss unser Bestreben sein und das nennt sich Heiligung im Leben eines Christen. Dass wir sündigen, das darf uns nicht runterziehen. Es ist traurig, dass es passiert, aber das ist normal. Und unser Prozess ist, wir werden einmal gerettet, wir sind Geheiligte und danach findet aber eine Heiligung statt. Vor Gott juristisch heilig gemacht und dann bis zu unserer Entrückung oder bis zu unserem Tod auf dieser Erde geht der Heilige Geist seine Agenda mit uns durch und lässt uns immer mehr dem Bild Christi ähnlich werden. Das ist Heiligung. Und diesen Punkt, den wir hier haben, ist einfach nur eine weitere Fragestellung im Bereich der Heiligung. Herr, ich freue mich nicht alle Zeit. Verzeih, dass ich dir nicht entspreche. Aber ich vertraue darauf, dass dein Geist, der Gott ist, in mir diese Veränderung bewirken kann. 2. Korinther 6,10 sagt, dass ein Diener Christi zwar Traurigkeit mitempfindet, aber trotzdem Freude haben kann. Matthäus 5, die Verse 10 bis 11. Im Neuen Testament liest sich das immer wieder. Und wenn wir schnell drüber lesen, merken wir gar nicht mit, was da eigentlich gesagt wird. Jeder von uns ist vielleicht schon mal darüber gestolpert, dass da eine Aussage steht und sagt, nee, ist bei mir nicht so, aber dann lesen wir weiter. Immer wieder wird uns Gläubigen befohlen, uns jederzeit zu freuen, egal was passiert, egal unter welchen Bedingungen wir zu einer bedingungslosen, unabhängigen Freude aufgerufen sind. Und selbst in Zeiten schwerster Widrigkeiten wird dieses Gebot nicht zurückgenommen. Ich sage jetzt mal jeder, und vielleicht ist eine Ausnahme dabei, aber jeder von uns hat schon mal Matthäus 5 gelesen. Na, jeder, der Bibel liest, fängt irgendwie auch mit dem Neuen Testament an und Matthäus 5 ist noch nicht so wahnsinnig weit entfernt vom Start im Neuen Testament. Und da heißt es in Versen 10 bis 11, wie glücklich sind die, die man verfolgt. Merkt ihr, wie das Innere sagt, nee, Verfolgung finde ich echt unangenehm. Wie glücklich sind die, die man verfolgt. Weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie beneidenswert glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Und jetzt Vers 12. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Es werden schlimmste Widrigkeiten kommen. Freut euch und jubelt. Und übrigens, ihr seid jetzt nicht die Newcomer, denen das zum allerersten Mal passiert, sondern schaut in die Geschichte, was sie mit den Propheten gemacht haben. Lukas 6, 22 finden wir ähnliche Worte. Hört weiter zu, auch wenn ich mich dauernd wiederhole. Es ist nur mein Ziel momentan, das so ein bisschen mit meinem Predigerhämmerchen reinzuklopfen, dieses Nägelchen, dass uns klar ist, da gibt es einen klaren Handlungsbedarf. In Lukas 6, 22 heißt es, wie glücklich seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch ausstoßen und euren Namen in den Schmutz ziehen. Nichts von dem möchte ich. Ein bisschen davon habe ich was erlebt. Gehasst zu werden, zu hören, dass auf Facebook mein Name in den Schmutz gezogen wird. Von Glaubensgeschwistern. Von Glaubensgeschwistern. Hier geht es nicht ganz um meinen Fall, aber hier, was Jesus sagt, ist, wenn sie in den Namen in den Schmutz ziehen, weil ihr zum Menschensohn gehört, also zu Jesus Christus gehört, weil er ihm nachfolgt. Und wie lautet dann der Befehl, der danach kommt? Vers 23, freut euch, wenn das geschieht, springt vor Freude. Da ist nicht so dieses kleine, ich freue mich im Herzen. Springt vor Freude, jubelt Jesus in Matthäus. Also da kommen wir nicht drum rum, dass das nicht unser Ding ist. Und wieder eine Begründung, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Man könnte zusammenfassen, je härter die Verfolgung, desto größer der Freudensprung. Nein, Anske, das bin ich nicht. Genau das ist das, worauf die Schrift uns immer wieder hinweist. Weitere Bibelstellen, Kolosser 1. Paulus in eigenem Zeugnis sagt, jetzt freue ich mich. Warum? Weil er eine Geburtstagstorte bekommen hat? Nein, in den Leiden, die ich für euch ertrage. Ich leide und ich freue mich darüber. Jakobus sagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Was hassen wir beide Versuchungen, oder? Weg, weg, weg. Jakobus sagt, nee, freu dich. Es geht auch ein bisschen weiter, der Text, da kommt auch so ein bisschen Lifehack, aber grundsätzlich, ey, das ist gut, wenn das passiert. Das Erliegen der Versuchung ist nicht gut, aber wir werden dadurch besser, heiliger. Heiliger im Sinne von im Heiligungsleben vorankommen, nicht das Werk Christi irgendwie verbessern, das ist ein für alle Mal geschehen bei der Bekehrung. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in Versuchung, in mancherlei Versuchung geratet. Und Petrus sagt im Wesentlichen dasselbe in 1. Petrus 1, Vers 6. Darüber freut ihr euch, obwohl ihr jetzt für kurze Zeit ganz unterschiedliche Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Also nicht nur Paulus, nicht nur Petrus, unsere Highflyer, unsere Helden. Ja, Petrus, der konnte ja immer alles Mögliche. Und Paulus ist ja sowieso der Überflieger, sondern Petrus sagt, hey, ihr Empfänger meines Briefes, ihr vielen Christen, freut euch. Darüber freut ihr euch, er beschreibt es. Das Lesen all dieser Aussagen, ich habe jetzt nicht mitgezählt, vielleicht waren es 8 oder 9 Bibelstellen und es gibt durchaus noch weitere. Wir hätten in den Psalmen suchen können, wir könnten uns Situationen von David angucken, wo er enorm unter Druck, unter Lebensgefahr stand und trotzdem Freude zum Ausdruck bringt. Beim Lesen all dieser Aussagen können wir doch eins festhalten. Ernsthafte Probleme im Leben, ernsthafte Schwierigkeiten oder Schmerzen heben das Gebot der unaufhörlichen Freude nicht auf. Und wenn wir den Heiligen Geist mit hineinnehmen, können wir Folgendes sagen. All diese Dinge, ernsthafte Probleme im Leben, ernsthafte Schwierigkeiten oder Schmerzen, heben auch die Möglichkeit unaussprechlicher, unaufhörlicher Freude nicht auf. Also mit dem Geist Gottes in deinem Leben kannst du das. Denn Gott befiehlt die Dinge von denen erwartet, dass wir sie tun. Ohne ihn können wir nichts tun. Mit ihm, das ist mit dem Heiligen Geist, können wir es tun. Also wann immer ihr über diese Bibelstellen stolpert, nehmt den inneren Widerspruch in euch durchaus wahr, aber streckt euch danach aus, dass der Heilige Geist sein Werk in euch ausführt. Und doch müssen wir festhalten, die Freude, wie wir sie hier beschrieben haben, ist nicht natürlich. Sie ist nichts, was mir mein Freund Timion erklären könnte, wenn ich ihn frage. Sie ist nichts, was man ab Geburt in sich trägt. Und wenn jemand sagt, das ist unmöglich, eine solche Freude zu haben, freut euch alle Zeit, dann hat derjenige recht. Menschlich gesehen, natürlich gesehen ist das nicht möglich. Wir suchen also eine andere Freude neben der natürlichen Freude. Natürliche Freude kann mein Freund Timion erfahren, natürliche Freude können meine ungläubigen Eltern erfahren. Natürliche Freude erfährt irgendwann jeder Mensch. Aber das wir suchen ist eine übernatürliche Freude. Und nur über diese Freude reden wir. Und das muss man beim Lesen dieser ganzen Bibelstellen immer so ein bisschen mit reinpacken, dass aus irgendeinem Grund Gott gar nicht so differenziert. Also übrigens, könnte man ja Matthäus 1 anfangen und sagen, übrigens, wenn ab hier im Neuen Testament von Freude die Rede ist, rede ich immer von übernatürlicher Freude. Bitte verwechselt das nicht mit natürlicher Freude. Nee, das tut der Heilige Geist nicht. Aber wir rechnen mit dem Übernatürlichen. Hoffentlich. Wir sprechen also von einer Freude, die nicht abhängig ist von Ereignissen oder vermeintlichen Zufällen. Wir sprechen bei dieser Freude nicht von einer oberflächlichen emotionalen Reaktion auf positive Umstände. Hab 1000 Euro gewonnen, ich freue mich. Das wäre ein natürlicher Umstand und da freue ich mich drüber. Aber das ist nicht das Thema. Wir sprechen nicht von natürlicher Freude, wir reden von übernatürlicher Freude. Und diese übernatürliche Freude ist in Galater 5 beschrieben. Ich glaube, viele wissen, wenn man Galater 5 anspricht, was dann das Thema ist. Hat jemand eine Überschrift für das Thema, für eins der Themen aus dem Galaterbrief in Kapitel 5? Was behandelt Galater 5? Fleisch und Geist. Die Frucht des Fleisches aber, oder die Werke des Fleisches aber sind, dann kommt eine Auflistung und dann die Werke des Geistes aber sind. Und die Frucht des Geistes, der erste Punkt ist Liebe. Wie heißt der zweite Punkt? Freude. Ja, wieso Freude? Die hatte ich schon als Fünfjähriger, wenn ich eine Geburtstagstorte gekriegt habe und endlich meine Karriereautobahn. Wieso Frucht des Geistes? Weil es eine übernatürliche Freude ist. Wir kennen Freude im Allgemeinen, aber die Freude, von der wir hier die ganze Zeit reden, diese übernatürliche, wird vom Heiligen Geist als eine Frucht seines Wirkens in uns Menschen beschrieben. Die Frucht des Heiligen Geistes aber ist da. Und der zweite Punkt ist diese Freude. Und deswegen kann diese Freude nicht jedermann verspüren. Sondern nur jemand, der sich zum Herrn Jesus bekannt, der sagt, er ist für mich am Kreuz gestorben, meine Schuld ist hinweggetragen worden von ihm. Und bei diesem Bekenntnis, bei dieser Bekehrung, bekommt er den Heiligen Geist und der fängt dann an, Frucht zu bringen in meinem Leben. In dem berühmten Gleichnis vom Weinstock sagt er, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich übertrage das mal, ohne meinen Geist könnt ihr euch nicht übernatürlich freuen. Und weil es die Frucht des Geistes ist, ist es nicht mehr abhängig von meinen Lebensumständen, von den Ereignissen, die mich traurig oder fröhlich machen. In Römer 14, Vers 17 gibt es die wunderbare Aussage, dass das Reich Gottes aus Freude im Heiligen Geist besteht. Das Reich Gottes besteht aus Freude im Heiligen Geist. Und das klingt so wahnsinnig fromm, oder? Mehr noch. Nicht nur die Freude. Also, wenn wir sowas lesen, lasst uns danach ausstrecken. Das Reich Gottes oder das Himmelreich, es gibt verschiedene Übersetzungen an der Stelle, im Heiligen Geist ist es die Freude. Übernatürlich. Uns wird also befohlen, uns immer zu freuen und wir werden darauf hingewiesen, dass das nicht natürlich ist. Nicht normal, sondern übernatürlich. Es ist ein Dienst des Heiligen Geistes in deinem Leben. Es ist eine Gabe des Heiligen Geistes in dein Leben hinein. Es ist ein Produkt des wirksamen Seins des Geistes in deinem Leben. Oder es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Nun wird jemand sagen, wenn es nicht natürlich ist, wenn es nicht normal ist, wenn es nicht aus meiner eigenen Menschlichkeit entspringt, Ärmel hochkrempeln, und ich mich auf den Heiligen Geist verlassen soll, und der Heilige Geist in mir diese Freude zum Ausdruck bringt, ich hoffe, ihr hört das Vibrieren in meiner Stimme, warum wird mir dann befohlen, mich zu freuen? Wenn es das Werk des Geistes ist, warum befiehlt er mir, mich zu freuen? Müsste nicht der Heilige Geist als Verfasser der Schrift, dem Heiligen Geist in mir, gleiche Person, befehlen, mach mal. Da ist jemand nicht freudig, mach mal. Nun, ganz ehrlich, das ist der Aspekt bei allem in der Heiligen Schrift. Bei allem, wo es um den menschlichen Willen geht, haben wir immer ein Gebot, heilig zu sein. Und gleichzeitig lehrt die Schrift, dass diese Heiligkeit nur von Gott bewirkt werden kann. Das kann man als einen Widerspruch bezeichnen, für mich ist es keiner. Für mich ist es ein Spannungsfeld. Das haben wir in so vielen Punkten. Bete, als ob alles von Gott abhängt und arbeite, als wenn alles von dir abhängt. Frommer Spruch. Richtig. In all den Dingen will Gott, dass wir aktiv mit unserem Willen uns beteiligen, wohl wissend, dass der natürliche Mensch es nicht kann. Gott erwartet, dass wir uns ausstrecken. Das Ergebnis der heutigen Predigt ist, dass ich mir wünsche, dass ich mich mehr danach ausstrecke, mich alle Zeit zu freuen, selbst wenn die Dinge in meinem Leben nicht freudig sind. Das Ergebnis ist, dass ich mich vor Gott hinstelle und sage, Herr, diese übernatürliche Freude, diese Frucht des Geistes, dieses Geschenk des Heiligen Geistes in mein Leben hinein möchte ich haben. Ich möchte Freude ausstrahlen, mit dem ich mich vor der ganzen Welt als Diener des lebendigen Gottes präsentiere. Die ja nicht blind sind und sehen, der freut sich, obwohl in seinem Leben diese oder jene Baustelle vorhanden ist. Nicht erschrecken, Wolfgang. Dieser Mann trägt Freude in sich. Obwohl seine Lebensumstände jetzt nicht die sind, die sich vielleicht die Leute wünschen würden. Und damit ist er uns ein lebendiges Vorbild. Du darfst jetzt rot anlaufen, Wolfgang, da musst du jetzt mal für 10 Sekunden durch. Und er ist vor der Welt ein Zeugnis damit. Jeder BVG-Mitarbeiter, der dich von A nach B begleitet, kriegt das Evangelium von ihm. Und ich war nicht dabei, aber ich ahne mit Freude, mit Fröhlichkeit. Kein Klagen, kein Wimmern. Und dieser Mann sagt sich, was ist das für ein Fatzke? Wie geht denn das? Geht doch gar nicht. Doch, es geht. Weil der Geist Gottes ihn mächtig macht über die gegenwärtigen Schwierigkeiten hinaus einen anderen Blick zu haben. Und wie gesagt, beim nächsten Mal 10 Gründe, und vermutlich gibt es noch mehr, 10 Gründe, warum wir uns freuen können, und dann am Ende nochmal 10 Gründe, es wird auch ein bisschen tough werden, es wird ein bisschen unangenehm werden, 10 Gründe, 10 Widrigkeiten, warum wir diesen Freude nicht haben. Jedes Gebot im Neuen Testament ist ein Gebot zur Heiligkeit, eine Heiligkeit, die nur von Gott hervorgebracht werden kann, und mein Wille ist beteiligt. Der Heilige Geist schenkt uns diese übernatürliche christliche Freude. Sie ist geistlich, sie ist übernatürlich, sie ist göttlich, sie ist ein Werk Gottes im inneren Menschen. Und doch muss ich meinen Willen über das Fleisch stellen, damit dieses Werk des Heiligen Geistes stattfinden kann. Gott will, dass ich beteiligt bin. Ich bin keine Marionette, die durch die Gegend gelenkt wird. Es ist ein Werk Gottes, nicht ohne meinen Willen. Die Erfahrung christlicher Freude fließt von Gott durch den Geist und dann durch mich. Wo stehen wir? Abschluss. Wo stehen wir? Erstens, wir sind zu unaufhörlicher Freude aufgefordert. Punkt. Zweitens erkennen wir, dass diese Freude nicht natürlich ist, sondern übernatürlich ist, ein Werk des Geistes. Und drittens verlangt sie die Mitarbeit meines Willens. Und das kann uns vielleicht zu einer Freude, zu einer Definition dieser übernatürlichen Freude auch führen. Denn von welcher Art von Freude reden wir? Wenn mein Wille daran beteiligt sein muss, was ist sie dann? Wenn ich also willentlich etwas tun soll, wie definiert sich denn diese Freude, nach der ich suche? Gebt euch eine Ohrfeige, steckt nochmal eine Traubenzuckertablette in die Augen, seid nochmal für 10 Sekunden wach, denn das ist der Kern dessen, wovon wir heute reden. Das ist die Botschaft, das ist die Sache, die ich dir wünsche, dass du sie in deine Hand nimmst, sicher in der Hosentasche verwahrst, in deinem Handtäschchen und mit nach Hause nimmst. Es folgt die Definition von christlicher Freude. Christliche Freude ist das Gefühl, das dem tiefen Vertrauen des Christen entspringt, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Noch einmal, christliche Freude ist das Gefühl, das aus dem tiefen Vertrauen des Christen entspringt, dass Gott alles vollkommen unter Kontrolle hat und daraus unser Wohl in der Zeit und unsere Herrlichkeit in der Ewigkeit hervorbringen wird. Christliche Freude ist keine Emotion, ausgelöst durch eine Emotion. Schwieriger Satz, gebe ich zu. Sie ist kein Gefühl zu einem Gefühl. Christliche Freude ist das Gefühl hinsichtlich einer Tatsache. Sie ist eine emotionale Reaktion auf das, was ich über meinen Gott als wahr empfinde. Sie ist eine emotionale Reaktion auf das, was ich über meinen Gott als wahr empfinde. Und das ist der Kern des Ganzen. Wir sollten uns also alle es zur Gewohnheit machen, ständig freudiges Staunen zum Ausdruck bringen, wenn wir über die unveränderliche, ewige Beziehung zu Gott nachdenken, die wir durch den Herrn Jesus Christus haben. Amen.